Womit habe ich das verdient? Wo bin ich nur reingerutscht? Er ist wie wahnsinnig geworden vor Eifersucht und Rache.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer letzten Folge Preußen und Air Spezial in diesem Jahr. Für diese Folge sind wir durch die preußischen Schlafzimmer geschlichen und haben eine ganz wilde Geschichte erfahren. Es geht um eine Ehekrise, um Verrat und um Rache. Und das in einer sehr bekannten und hoch angesehenen preußischen Familie, den Schmidts. Aber bevor wir aus dem Nähkästchen plaudern, stellen wir uns doch einmal vor. Wir, das sind Tim Rahr, mir gegenüber, Netzwerkkoordinator des Netzwerks Preußen in Westfalen, sowie Kulturvermittler im LWL Preußen Museum Minden und
Marie Brune, unsere wissenschaftliche Volontärin auch hier im LWL Preußen Museum in Minden.
Jetzt wollen wir euch aber nicht weiter auf die Folter spannen. Los geht's! Stellt euch vor, ihr habt das Gefühl, eure Partnerperson betrügt euch. Dem seid ihr euch auch sicher. Ihr wisst jedoch nicht mit wem. Das Ganze nimmt euer Leben ein und ihr trennt euch. Aber selbst nach der Trennung lässt euch das Thema nicht los, denn ihr erfahrt, dass ihr von Personen aus eurem engsten Kreis hintergangen worden seid. Euer Leben ist von da an gezeichnet von Rache. So ging's Bruno Schmidts.
Ja, wer war eigentlich Bruno Schmidts? Also bevor wir jetzt wirklich in die Materie einsteigen, dann wollen wir uns doch erstmal anschauen, welche Personen hier ganz besonders wichtig sind. Und Bruno Schmidts, wir sitzen ja hier in Minden. Und Bruno Schmidts ist gerade auch hier für unsere Region eine ganz wichtige Persönlichkeit, weil er nämlich, aber da kommen wir gleich noch einmal zu, hier eine ganz, ganz wichtige Sehenswürdigkeit gestaltet hat. Bruno Schmidts wurde geboren 1858 und zwar in Düsseldorf. Und er kam aus einer ja eigentlich schon recht wohlhabenden bürgerlichen Familie. Also sein Vater war Tuchhändler. Und schon mit 16 Jahren, also relativ jung, hat er angefangen, Architektur zu studieren. Also in der berühmten Kunstakademie, die er in Düsseldorf in seiner Heimatstadt ist, hat er eben schon in relativ jungen Jahren Architektur studiert. Und eben schon als Student hat er eben in Architekturbüros mitgearbeitet und hat sich auch an zahlreichen Entwürfen beteiligt. Und ab 1881 hatte er dann sein eigenes Architekturbüro.
Also könnte man schon sagen, dass das so seine Berufung war, Architektur.
Genau. Also er hat schon als Teenager im Grunde angefangen damit und hat das dann auch durchgezogen. Und
wow. Er
ist dann ja auch einer der bekanntesten Architekten überhaupt im Zeitalter des Wilhelminismus, also dann im späten Kaiserreich geworden. Genau, und erst hatte er sein eigenes Architekturbüro in Düsseldorf, in seiner Heimatstadt und dann eben ab 1886 dann in Berlin, der preußischen Hauptstadt. Und das zeigt eben schon ganz schön, dass er eben auch schon dann einer der bedeutendsten und wichtigsten Architekten auch damals gewesen ist. Anfangs, wenn man jetzt so ein bisschen zu seinem Stil kommt, anfangs war er noch ganz dem Stil des Historismus verhaftet. Also so der Rückgriff auf vergangene Architekturstile, also wie Neoromanik, Neogotik und Neorenaissance und so weiter. Aber dann hat er irgendwann seinen eigenen Stil entwickelt, der ihn eigentlich auch dann richtig berühmt gemacht hat. Also ja, seine eigene Architektur, die jetzt keinen richtigen Stilnamen hat, aber es ging vor allem um die Wirkung und die Wahrnehmung. Und er hat zwar immer noch historische Vorbilder verarbeitet in seinen Entwürfen, aber die deutlich freier und gestaltet und interpretiert. In der Sekundärliteratur gibt es so Zitate über ihn oder über seinen Stil. Also er hat zum Beispiel das Bewusstsein für das politische und gesellschaftliche Potenzial von Architektur erkannt. Oder er hat eine sinnlich erfahrbare Architektur geschaffen. Also so zwei Zitate, die ganz schön zeigen, was für Werke und was für Gebäude er eigentlich so im Hinterkopf gehabt hat.
Also war Architektur nicht einfach für ihn ein Job, wo er einfach Gebäude hingestellt hat, Geld dafür bekommen hat, sondern es war schon so eine Passion und er hatte schon so ein Ziel dahinter, entweder politisch motiviert oder er wollte damit halt was bewirken und was ausdrücken.
Genau, also es ging nicht einfach nur darum, irgendwelche funktionalen Gebäude zu bauen, sondern er wollte wirklich, ja, die Leute beeindrucken und die Leute halt richtig in ihren Bann ziehen mit seinen Gebäuden, die er geplant hat.
Das geht ja dann auch ganz gut damit einher, dass er ja auch viel sich von Gebäuden wegbewegt hat und mehr Denkmäler gemacht hat.
Genau, also zu Anfang, als er noch nicht so ganz bekannt war, hat er vor allem halt Wohnhäuser oder Geschäftshäuser gebaut oder geplant. Aber besonders berühmt geworden ist er eben mit Denkmälern. Also mit riesigen, nicht einfach nur irgendwelche Denkmale, die auf Marktplätzen stehen, sondern wirklich mit riesigen monumentalen Denkmälern, die ja gerade so zur Zeit von Wilhelm II., also Ende des 19. Jahrhunderts, sehr viele gebaut wurden. Einfach, weil sie ja jetzt das neu entstandene Kaiserreich verherrlichen wollten und auch die Person Wilhelm I., also der Großvater von Wilhelm II., der ja sozusagen in Anführungszeichen der Reichseiniger gewesen ist. Und dementsprechend entstanden gerade so zu der Zeit ganz viele berühmte, große Denkmäler, Monumentaldenkmäler, die es halt heute auch noch
gibt. Was ich in einer Führung von dir erfahren habe, ist, er ist es ja gar nicht gewesen. Er wurde dazu gemacht.
Ja, genau, er wollte ja eigentlich, das ist jetzt nur so eine Fußnote, aber Wilhelm I. wird zwar dann als Reichseiniger gefeiert, aber eigentlich hat er sich eher dagegen gewehrt und musste wirklich erstmal überzeugt werden, dem überhaupt zuzustimmen.
Aber wenn er dann natürlich nicht mehr lebt, kann man daraus ja auch machen, was einem gerade passt. Und so hat es ja auch Wilhelm II. Dann getan.
Genau, und dementsprechend entstanden sehr viele Denkmäler, die eben, wie gesagt, das Kaiserreich und Wilhelm I. vor allem dann gehuldigt haben. Und Bruno Schmitz war eben der Star-Architekt der damaligen Zeit, der diese großen Denkmäler und Denkmalsanlagen geplant hat. Also nur so ein paar Beispiele, die vielleicht der eine oder die eine oder andere von euch kennt, was die Denkmäler angeht. Also das Kyffhäuser-Denkmal in Thüringen zum Beispiel, was er geplant hat. Dann eben hier bei uns in der Region an der Porta Westfalica das Kaiser-Wilhelm-Denkmal, was man ja von Kilometer weiter Entfernung auch sieht, wenn man hier gerade mal bei uns so in der Gegend unterwegs ist. Also was wirklich ziemlich monumental und groß ist. Und im Grunde hier die wichtigste Sehenswürdigkeit bei uns in der Region.
Und auch ein bisschen an unser Museum hier angelegt.
Genau, aber ganz nebenbei geben wir da ja auch Rundgänge und Führungen. Genau, und dann das.
Also wer Tim mal in live sehen möchte, bucht eine Führung bei uns.
Genau, Schleichwerbung. Dann hat er das Kaiser-Wilhelm-Denkmal in Koblenz am Deutschen Eck geplant. Und dann sein Hauptwerk sozusagen, sein wichtigster Entwurf, das war das Völkerschlachtdenkmal in Leipzig. Was bis heute tatsächlich das größte Denkmal in Europa ist. Also das Größte kommt von ihm und das Zweitgrößte, also unser Kaiser-Wilhelm-Denkmal hier in der Porta Westfalica, kommen beide eben von Bruno Schmitz. Also für die damalige Zeit wirklich ein ganz berühmter, bekannter Architekt im Grunde. Mhm. Und eben, dass er diese Aufträge bekommen hat, das zeigt ja auch ganz schön, dass er natürlich damals einer der wichtigsten, bekanntesten, prominentesten Künstler und Architekten eben gewesen ist. Und er gehörte eben zur patriotischen Elite, Oberschicht der damaligen Zeit.
Und wer war die zweite Person in diesem Skandal, den wir heute betiteln? Es geht ja nicht nur um Bruno Schmitz, es geht ja auch um eine weitere Person aus seiner Familie.
Genau, also seine Ehefrau. Seine Ehefrau war Lucia Ginelli oder Lucia Ginelli, also wenn man es jetzt italienisch oder deutsch aussprechen möchte, je nachdem. Es war die Enkelin bekannten Malers Bonaventura Ginelli, also ein italienischer Maler, der dann aber nach Deutschland gekommen ist und dann eben in Deutschland gelebt und gearbeitet hat. Und dementsprechend war seine Ehefrau eben italienischstämmig, aber schon in der dritten Generation in Deutschland. Die beiden hatten zwei Töchter, also die beiden Töchter, die 1892 und 93, also kurz hintereinander geboren wurden.
Vieles über sie aber auch gar nicht bekannt. Ne?
Genau.
Also das Einzige, was man ja über sie erfährt, ist, dass sie halt Frau von ist und Frau von war. Also sie ist Frau von Bruno Schmitz gewesen. Sie hat später sich scheiden lassen oder beide haben sich scheiden lassen. Und ja, dann hat sie jemanden anderes geheiratet und sie hat zwei Töchter. Und dann das eben, also über ihren Großvater ist noch ein bisschen was bekannt.
Genau, man weiß, dass sie als Sängerin gearbeitet hat, aber wohl zu der Zeit, als sie verheiratet waren, dann schon nicht mehr. Aber das ist im Grunde, wenn man versucht, irgendwas über sie herauszufinden, das stößt man halt sehr schnell auf Sackgassen. Also man kommt da nicht so richtig viel Informationen.
Deswegen befassen wir uns jetzt gerade thematisch eher mit den Männern dieser Geschichte, da man eben mehr über sie herausfinden kann. Der zweite Mann im Bunde in diesem Dreierkonflikt, kann man schon fast sagen, ist Otto Hamann. Otto Hamann wurde 1852 in Thüringen geboren. Sein Vater war Gutsbesitzer. Er studierte auch, aber ursprünglich Jura und versuchte sich dann als Journalist und als Schriftsteller. Hatte so mehr oder weniger Erfolg damit. Also
seine Berufung war das noch nicht.
Es war nicht ganz so seine Berufung. Es ist ja damals auch relativ gängig. Man hat dann entweder Jura oder Theologie studiert.
Ja.
Und das war halt mehr oder weniger so eine Art Grundstudium, die man auch gemacht hat, wenn man studiert hat.
Ja.
Er hat sich dann quasi ein bisschen umorientiert, immer noch im Journalismus, aber eher als Pressereferent. Er war nämlich 1892 dann Pressereferent im Auswärtigen Amt. Und eben auch als Pressesprecher dann für die Politik so gesehen, für die Regierung, wurde er zu einer einflussreichen Persönlichkeit und war demnach auch gut vernetzt. Er leitete nicht nur die Pressearbeit des Auswärtigen Amtes, sondern inoffiziell tatsächlich hat er auch Pressearbeit gemacht für den Reichskanzler, nämlich Bernhard von Bülow. Der war 1900 bis 1909 Reichskanzler. Und gerade unter Bernhard Bülow, zu dem er eben so ein enges Verhältnis hatte, wurde er einer der wichtigsten Berater der Regierung. Dementsprechend hatte er schon viel Einfluss, kann man sagen, dafür, dass er eigentlich nicht so ein guter Journalist anfangs war, hat er es doch irgendwie geschafft, an Macht zu kommen. Und man kann aber auch sagen, er war ja, wie gesagt, nicht so der beste Journalist. Und dementsprechend hat er auch bei vielen, gerade so liberalen Journalisten, eher so eine Unbeliebtheit erfahren. Also man warf ihm vor, dass er die Berichterstattung nicht frei macht, sondern nach seinen bzw. den Vorstellungen der Regierung. Man kennt es ja auch heutzutage teilweise.
Also offiziell war die Presse, es gab ja Pressefreiheit, ja. Aber
er hat die schon sehr nach der Regierung wohl geschrieben. Und außerdem kontrollierte er auch die Zugänge zu den Regierungsvertretern. Also Pressekonferenzen in dem Sinne gab es ja noch nicht.
Ja.
Man war so als Journalist halt darauf angewiesen, gute Kontakte, gute Netzwerke zu haben. Wobei ich würde sagen, das ist heutzutage auch noch nicht komplett anders, man hat immerhin durch Pressekonferenzen noch mehr die Chance, eben heutzutage mit höhergestellten Menschen irgendwie zu sprechen oder in Kontakt zu treten.
Oder auch Nachfragen zu stellen.
Das war damals noch nicht so der Fall.
Genau,
er war ja aber auch nicht nur ein Mann der Arbeit. Er hatte auch ein Privatleben. Man mag es kaum glauben. Er war auch verheiratet. Seine erste Frau, nämlich Frau Erna von Bönninghausen, hatte er 1879 geheiratet, aber die starb auch recht früh. Die starb einige Jahre später. Man kann auch nicht sehr viel zu ihr erfahren.
Man findet leider auch zu ihr nicht so viel, ja.
Das ist ja immer leider so. Ja. Frauenbiografien sind oftmals einfach sehr zweitrangig behandelt worden.
Schlecht erforscht, ja.
Und schlecht erforscht.
Ja, was hat es denn jetzt aber mit diesen beiden Persönlichkeiten, die wir jetzt gerade vorgestellt haben? Also zwei wichtige Männer, die es eben... ja, eben sehr einflussreich gewesen in der damaligen Zeit, auch sehr bekannt, prominent. Und was haben die jetzt eigentlich miteinander gemeinsam und was haben die eigentlich miteinander zu tun?
Vielleicht muss man noch dazu sagen, dass sie und Otto Hamann und Erna Bönninghausen auch befreundet waren.
Ja, und worin liegt jetzt eigentlich der Skandal? Und wir hören uns jetzt mal eine kleine Szene an und vielleicht gibt uns das ein bisschen Aufschluss, was eigentlich passiert ist. Und ihr müsst euch das jetzt mal so ein bisschen vorstellen, dass Lucia, die Ehefrau von Bruno Schmitz mit ihrer Mutter beim Tee sitzt und die unterhalten sich gerade über die neuesten Vorfälle über ihren Bruno.
Was hast du dir nur dabei gedacht, mein Kind? Ehebruch ist kein Kavaliersdelikt. Mutter, ein Leben mit Bruno war nicht mehr möglich. Ich liebe Otto Hamann. Man muss solche Gefühle unterdrücken. So etwas hat keinen Platz in einer Ehe. Das ist kein Skandal mehr, das ist eine Farce. Du merkst ja, was du nun davon hast. Alleinstehend, geschieden und das als Frau und Mutter. Hast du auch nur einen Augenblick an deine Kinder und an deine Familie gedacht?
Ja, das habe ich. Auch wegen ihnen bin ich gegangen. Ich bin froh über die Scheidung. Siehst du nicht, wie besessen Bruno ist?
Du hast ihm allen Grund dazu gegeben. Schließlich hast du ihn hintergangen.
Weißt du eigentlich, was dein liebster Schwiegersohn so treibt? Das geht zu weit. Er lässt mich Tag und Nacht bewachen, Mutter. Er kontrolliert mich. Er hat Löcher in meinen Boden bohren lassen. Die Wohnung unter meiner hat er gemietet, um das zu tun. Ihm geht's doch nicht um mich oder unsere Ehe. Ihm geht es nur um Kontrolle über mich und die Kinder.
Ist das wahr? Löcher? Versteh mich nicht falsch. Ich verachte, was du getan hast. Aber Brunos Verhalten ist nicht minder verwerflich. Sieh nur zu, dass du die Ehre und das Ansehen der Familie wiederherstellst.
Aber Tim... das ist ja jetzt schon sehr wow. Ich habe keine Worte dafür. Was hat es mit dem Fall auf sich? Also Fragen über Fragen jetzt.
Wir fangen mal am besten mal vorne an und gehen mal so nach und nach durch, was da eigentlich passiert ist, weil es ist ganz schön verrückt und ganz schön absurd, was sich die beiden Leute, vor allem Bruno Schmitz, ja, der berühmte Architekt damals, was sie sich geleistet haben und wie die sich auch gegenseitig versucht haben, ihr Leben zu zerstören, fast könnte man fast sagen.
Wie so eine Soap-Opera.
Ja, genau, im Grunde ja. Das hatten wir ja gerade schon gesagt, also Bruno und Otto. Und auch ihre Frauen, die waren halt ursprünglich sehr eng miteinander befreundet. Also das hatte ich ja schon mal gesagt, wir beide gehörten zur gesellschaftlichen Elite der damaligen Zeit, haben sich halt auch häufig getroffen und waren eben ja enge Freunde. Dann wird Otto Hamann dann ja irgendwann Witwer, also seine Frau stirbt. Und aus irgendeinem Grund trifft er sich dann häufiger auch mit Lucia Schmitz, also mit der Ehefrau von Bruno Schmitz. Und irgendwann verlieben sich beide ineinander, wie es dann halt so kommen muss, und beginnen eine Affäre.
Vielleicht war sie einfach da, wo es ihm schlecht ging. Vielleicht war sie alleine, weil Bruno sehr viel Zeit damit verbracht hat, seine Denkmäler zu planen.
Ja, genau.
Also Das Übliche, was man eben so sich ja auch überlegen könnte, ja. Warum.
Er war ja auch ständig unterwegs. Ne?
Er war ständig unterwegs, vielleicht war Otto einfach da.
Wer weiß. Auf jeden Fall, wie gesagt, beginnen dann beide eine Affäre miteinander und irgendwann merkt dann auch Bruno, okay, irgendwas ist da nicht so ganz richtig. Also irgendwie scheint meine Frau sich mit jemand anderen zu treffen. Und dann, wem vertraut er sich dann an? Natürlich seinem besten Freund, nämlich Otto Hamann. Und,
oh nein.
Ohne natürlich zu wissen, dass ausgerechnet Hamann derjenige ist, der mit seiner Frau eine Affäre hat. Und Otto, der gute Freund, der er natürlich ist,
oh ja.
Der rät Bruno dann zu einer zeitlichen Trennung.
Überhaupt nicht irgendwie eigennützig gedacht.
Ja. Bruno Schmitz versucht es dann auch, aber es bringt dann am Ende nichts. Und im Sommer 1902 lassen sich die beiden dann scheiden. Ja, wie das damals so ist, gibt es einen Gerichtstermin, also einen Unterhaltsprozess. Und vor Gericht handelt Bruno Schmitz mit seiner Frau einen Deal aus. Also sie bekommt das Sorgerecht für die beiden Töchter und zusätzlich 200.000 Reichsmark, was für die damalige Zeit eine wirklich große, hohe Summe ist. Also das ist schon kein schlechter Deal gewesen im Grunde, aber eben bekommt sie das Geld nur, wenn sie bis zu einer möglichen neuen Hochzeit keine weiteren sexuellen Kontakte eingeht.
Aber was ist das denn für eine komische Forderung? Also ja. Das finde ich wirklich wild, tatsächlich. Also
es ist aus heutiger Sicht total merkwürdig, klingt das irgendwie und gibt auch schon mal so ein bisschen den Einblick darin, was Bruno Schmitz eigentlich für eine Person gewesen ist. Die haben sich jetzt scheiden lassen, aber trotzdem hat er halt versucht, bis ins kleinste Detail das Privatleben von seiner Ex-Frau ja jetzt zu kontrollieren. Also
ja, also ihm ging es nicht darum, dass es möglichst gut für ihn ausgeht letztendlich.
Genau.
Weil ihm ist es ja egal, dass er sehr viel Geld, weil 200.000 Reichsmark ist ja jetzt nicht mal eben so ein kleines Taschengeld irgendwie.
Ja.
Und dass er seine beiden Töchter auch quasi so gesehen verliert. Ihm geht es einfach nur darum, dass seine Frau nicht mit jemandem anderes schläft.
Ja.
Oder seine Ex-Frau. Ja.
Das ist schon sehr, sehr bizarr, aber es geht natürlich noch weiter, es wird noch schlimmer.
Oh nein.
Und um eben zu kontrollieren natürlich, dass seine Frau keinen weiteren Geschlechtsverkehr hat, lässt er sie eben durch Detektive bespitzeln. Also er spioniert ihr dann hinterher.
Ja, aber da ist die Frage, wie macht er das denn, wenn die doch in ihrer Wohnung ist?
Ja, genau. Und erstmal finden die Detektive heraus, wer jetzt eigentlich der Kontrahent ist. Und das ist, wer sollte es anders sein, sein bester Freund Otto Hamann.
Oh, das ist aber auch, ich glaube, so das Schlimmste, was man sich vorstellen kann ja. In dem Fall.
Und kann man sich auch gut vorstellen, dass er dann auch recht ärgerlich geworden ist. Also er hat vor Wut geschäumt und hat sich dann natürlich geweigert, diese 200.000 Reichsmark, die ja als Unterhalt ausgehandelt waren, zu bezahlen.
Also theoretisch kann man es verstehen,
ja.
Weil wer wäre dann nicht sauer? Weil es ist ja schon ein ganz schöner Verrat. Auch nicht nur von seiner Frau, sondern auch von seinem besten Freund.
Ja.
Aber mir stellt sich immer noch die Frage, wie ist er dann noch dahinterher? Wie haben die Detektive? Ich glaube, er war sehr einfallsreich dabei.
Er war sehr einfallsreich, ja. Gut, er wird dann eben von seiner Ex-Frau verklagt, weil er auf die Unterhaltszahlung, weil seine Frau dann eben gesagt hat, ja, ich hatte keinen Geschlechtsverkehr mit jemand anderes. Und dann gab es eben einen Gerichtsprozess und um eben jetzt Beweise zu sammeln für diesen Gerichtsprozess, hat eben Schmitz seine Überwachungsaktionen ja total noch übersteigert und gesteigert. Also es nahm jetzt echt total verrückte, groteske Ausmaße an. Also im Grunde aus heutiger Sicht völlig bekloppt, könnte man fast sagen. Also was er jetzt nämlich gemacht hat, ist, dass er die Wohnung unter der Wohnung von seiner Frau gemietet hat, inkognito, also ohne, dass sie das wusste.
Aha.
Und hat jetzt von unten Löcher in die Decke bohren lassen. Das heißt, die hat er dann versucht so zu tarnen, dass das keiner mitkriegt. Seine Frau hat es dann auch nicht mitbekommen und durch diese Decke konnte man jetzt eben alles schön, also diese Löcher in der Decke konnte man jetzt eben alles schön mithören, was oben in der Wohnung darüber so passiert ist. Also tagsüber wurden diese Löcher dann halt so verschlossen, dass man das eben nicht sieht und er hat dann auch versucht, diese Löcher so zu bohren, dass die halt von der Wohnung oben nicht zu sehen sind. Also, dass die vielleicht unter irgendwie so einem Sessel versteckt waren, war, glaube ich, das eine. Und das andere hinter einer Gardine. Also so, dass man eben wirklich, wenn man oben ist, diese Löcher nicht auf den ersten Blick gesehen hat.
Also Stalking 2.0 quasi.
Stalking.
Also man muss sich ja vorstellen, diese Technik mit Wanzen und sowas gab es damals noch nicht. Wie macht man es am besten? Bohrt man einfach Löcher.
Ja, also irgendwie völlig bekloppt. Und dann hat er zusätzlich auch noch die Pförtner eben von dem Wohnhaus ja bestochen, sodass die jetzt immer Bescheid gesagt haben, wenn jetzt gerade jemand die Wohnung von Lucia Schmitz betritt.
Ja gut, er war ein einflussreicher, wohlhabender Mann. Er konnte die natürlich, wenn nicht mit seinem Einfluss und mit seinem Dasein, mit Geld bestechen. Ne?
Ja. Also. Und was dann jetzt eben passiert ist, okay, sobald die Bescheid gesagt haben, okay, da kommt jetzt gerade jemand, dann sind diese beiden Detektive gekommen, einer ins Wohnzimmer, einer ins Schlafzimmer und haben ihre Köpfe tatsächlich durch die Löcher in der Decke gesteckt. Also wirklich so, dass die durch die Löcher geguckt haben und eben
so
sehen konnten.
So groß waren die Löcher.
So groß waren die Löcher. Es waren wirklich so große Löcher, dass die Köpfe da durchgepasst haben.
Oh nein.
Und dann eben beobachtet, was so gerade sowohl im Wohnzimmer als auch im Schlafzimmer passiert ist.
Das löst gerade ganz neue Ängste aus, was passieren kann.
Ja, also das ist echt. Das
zum
sind im
Glück
Grunde,
wohne ich im Erdgeschoss.
Also aus heutiger Sicht überhaupt nicht mal nachzuvollziehen. Und nee. Ja, im Grunde auch so ein bisschen seltsam, dass keiner was gemerkt hat, aber offensichtlich waren diese Löcher so angebracht oder so versteckt, dass es halt eben nicht aufgefallen ist. Und so konnten die beiden Detektive halt nachts alles mitbekommen, was eben in der Wohnung darüber passiert ist.
Na gut, und wenn man halt auch nicht damit rechnet und nicht auf sowas achtet, weil wer kommt schon darauf, dass der Ex-Mann Löcher in den Boden bohrt, quasi beziehungsweise in die Decke von der Wohnung drunter und einen bespitzeln lässt. Und ja, nachts ist es dann ja auf die Lichtverhältnisse noch anders.
Es ist eben dunkel.
Ja.
Und alleine die Vorstellung, dass hinter deiner Gardine ein Kopf aus dem Boden guckt, der gerade dir beim im Schlafzimmer zuguckt. Also,
oh nein.
Das ist da, Und natürlich ist es halt so, dass die Detektive Lucia und Otto beim Sex erwischen. Also ich meine,
ja, klar.
Ja, das konnte man dann eben nicht mehr verbergen. Aber es war dann eben so, richtig Beweise konnte man eben noch nicht machen, weil die Fotoapparate, die es damals gab, das waren ja so riesen Dinger, die man aufstellen musste.
Mit Blitzlicht, mit
minutenlanger Belichtungszeit. Also ja, die Fotos konnte man eben nicht machen. Deswegen, die einzigen Beweise, die eben so gesammelt wurden, waren eben die Zeugenaussagen. Also richtig stichfeste, stichhaltige Beweise für außerehelichen Sex gab es eben so in der Form nicht. Bruno Schmitz war jetzt eben siegessicher in diesem Unterhaltsprozess.
War auch auf so einen Rachezug quasi, einen Rachefeldzug.
Genau, und eben mit diesen Zeugenaussagen im Rücken hat er eben nicht nur sich geweigert, den Unterhalt zu zahlen, sondern er wollte jetzt auch das Sorgerecht für seine beiden Töchter. Also wirklich für Lucia ging es dann tatsächlich um alles im Grunde. Ne? Also sowohl die finanzielle Sicherheit als auch ihre beiden Töchter, die sie jetzt möglicherweise verlieren könnte oder verlieren würde.
Er wollte sie aus Rache quasi in den Ruin treiben, sowohl physisch als auch psychisch, kann man schon sagen. Ne?
Genau, ja. Und ja, wie gesagt, Otto Hamann wurde dann eben auch als Zeuge geladen. Und unter Eid hat er eben ausgesagt, dass es zwar jetzt echte Zitate, Exzesse der Leidenschaft gegeben hat, aber keinen Akt der Beiwohnung. Also er hat sich eben versucht, sich rauszureden. Das heißt, er hat nicht bestritten, dass es ein Verhältnis gab. Klar, das konnte er jetzt auch nicht mehr bestreiten, dafür gab es genug Zeugen. Aber er hat eben unter Eid ausgesagt, dass es keinen Sex zwischen den beiden gegeben hat.
Ja, weil die Affäre an sich war ja nicht festgelegt in der Abmachung zwischen Lucia und ihrem Mann Bruno, ihren Ex-Mann Bruno, sondern nur der Geschlechtsakt.
Genau. Und wie gesagt, Otto Hamann hat jetzt eben ausgesagt, es hat keinen Geschlechtsverkehr gegeben. Am Ende ist es so ausgegangen, dass Lucia die Unterhaltsklage dann zurückgezogen hat, weil sie einfach das Risiko nicht eingehen wollte. Also sie wollte nicht jetzt auch noch das Sorgerecht für ihre Töchter verlieren. Also sie hat jetzt schon das Geld, hat sie ja schon quasi verloren. Aber sie wollte jetzt nicht noch zusätzlich ihre Töchter auch verlieren. Deswegen hat sie dann gesagt, okay, ich ziehe meine Klage jetzt zurück und behalte deswegen wenigstens die beiden Kinder.
Aber das hat doch Bruno Schmitz nicht ausgereicht, oder? Also das ist ja für ihn dann nicht in seiner Eifersucht und in seiner Rache irgendwie.
Genau, also eigentlich könnte man jetzt sagen, okay, ja, es ist jetzt nicht zufriedenstellend für alle, aber im Grunde ist da jetzt ein Schlussstrich und jetzt könnten eigentlich alle sagen, okay, wir machen weiter.
Aber
Otto und Lucia heiraten dann auch sogar, also einige Monate später. Das ist die ultimative Demütigung noch für Bruno Schmitz.
Natürlich.
Also wie gesagt, man könnte jetzt sagen, okay, fertig aus, damit können wir jetzt weiterleben, aber für Bruno Schmitz war das Ganze noch nicht abgeschlossen.
Er konnte damit nicht weiterleben.
Und jetzt muss man sich mal vorstellen, was das für eine Persönlichkeit gewesen sein muss, dass er einfach so von Rache irgendwie, oder nur so von Rache geträumt hat, dass er einfach immer weiter versucht hat, Otto Hamann weiter an den Pranger zu stellen. Also es ging, auch ein wörtliches Zitat, es ging um seinen Seelenfrieden. Und um seinen Seelenfrieden wiederzuerlangen, musste er sich jetzt unbedingt an seiner Ex-Frau und an seinem ehemaligen besten Freund rächen.
Andererseits gesagt, er war halt einfach besessen davon, Rache auszuüben. Er war in seiner Ehre verletzt, in seinem Ego verletzt und möchte da jetzt gerne, dass irgendwer dafür auch verletzt wird quasi.
Genau, ja. Er wollte halt quasi verbrannte Erde hinterlassen.
Ja.
Und das hat auch seine eigene Karriere im Grunde ja beeinflusst, weil er war ja wirklich ein sehr bekannter, einflussreicher Architekt, aber nach diesem Prozess hat er im Grunde seine Architekturkarriere, er hat zwar noch weiterhin Gebäude geplant, aber im Großen und Ganzen ist sie den Bach runtergegangen, weil er sich so auf diesen Fall fokussiert hat und so darauf fokussiert hat, seinen ehemaligen besten Freund, seine Ex-Frau zu ruinieren, dass er eben auch ja, seine eigene Karriere
also geopfert hat. Also gar nicht dafür. Erst, wie wir es jetzt zum Beispiel in unserer Folge zur Eulenburg-Affäre haben, dass es halt von außen bedingt die Karriere einschränkt, weil dieser Fall, dieser Gerichtsfall quasi ja gar nicht so krass in der Öffentlichkeit war.
Das ist das Interessante dabei, dass eben dieser erste Gerichtsprozess, dass es eigentlich gar keine hohen Wellen geschlagen hat. Also es ist in der Öffentlichkeit gar nicht groß vorgekommen. Was vielleicht auch daran liegt, dass Otto Hamann eben so prominent war und halt die ganze Presse auch
stimmt, er
unter
war
Kontrolle
ja da auch
gehabt
die
hat.
Leitung quasi.
Genau, er war ja der oberste Pressereferent im Deutschen Reich und deswegen hat er damals war er noch so einflussreich, dass er eben die Berichterstattung über diesen Prozess, also unter Ausschluss der Öffentlichkeit, ja, dass er das noch aus der Öffentlichkeit raushalten konnte. Aber das war Bruno Schmitz ja nicht genug und deswegen, er wollte schon, dass die Öffentlichkeit davon erfährt. Und dementsprechend hat er zuerst Otto Hamann wegen Meineid verklagt. Er hat ja vor Gericht ausgesagt, wie gesagt, dass er eben keinen Geschlechtsverkehr hatte. Das wurde nicht angenommen, diese Anklage.
Na klar, das konnte ja nicht bewiesen werden.
Das konnte ja nicht bewiesen werden und die Staatsanwälte wollten ja eben keine Klage erheben. Und dann hat eben Bruno Schmitz ist er an die Öffentlichkeit gegangen und hat Broschüren geschrieben und Flugblätter und Briefe verfasst und alles Mögliche an Politiker, an verschiedenste Zeitschriften, an Zeitungen, Magazine, an die Staatsanwaltschaft und so weiter, um eben, wo er eben wirklich mit allen pikanten Details seinen Fall schildert. Und er stellt sich natürlich selbst als das Opfer dar, ist ja klar.
Also ihm ist es auch völlig egal, kann man dann jetzt schon sagen, ob es jetzt für ihn negative Auswirkungen hat. Hauptsache, die beiden werden irgendwie diskreditiert.
Genau. Also um ihn ging es ihm, es ging jetzt gar nicht mehr so richtig ums Geld, es ging ihm gar nicht mehr um seine Karriere, sondern er wollte einfach nur noch seine Feinde bluten sehen.
Da sieht man auch, dass es ihm auch vorher gar nicht um diesen Geschlechtsakt per se geht. Also, dass sie intim sind, ist okay, aber Hauptsache, die leiden jetzt.
Ja, genau. Und jetzt verschickt er eben diese Broschüren auch an Zeitungen und jetzt, es ist jetzt schon tatsächlich einige Jahre vergangen, also wir sind jetzt schon im Jahr 1908, 1909, also schon 5 Jahre nach dem ursprünglichen Prozess, also kann man sich vorstellen, wie viel Zeit und wie viel Mühe er da rein investiert hat in diese Öffentlichkeitsarbeit, wenn man so will.
Also schon wirklich so ein Stalker, muss man sagen. Ein besessener Stalker.
Ja, total.
Wow.
Ja, wirklich besessen. Und jetzt sehen natürlich einige Journalisten so die Chance, den Hammern, den sie ja eigentlich so sehr mochten, endlich loszuwerden.
Natürlich. Und es ist natürlich auch schön, wenn man ihn dann los wird, wenn er so eine einflussreiche Stelle, so einen einflussreichen Job quasi hat und man den dann vielleicht neu besetzen könnte.
Genau. Also jetzt springen sozusagen die Journalisten ins Boot und
dann kann es nur noch bergab gehen.
Dann kann es nur noch bergab gehen. Und jetzt eigentlich wirklich erst so, jetzt sind es fast 6 Jahre nach den eigentlichen Vorkommnissen, jetzt tritt sozusagen wirklich der Skandal kommt jetzt ins Rollen. Also nachdem diese ganze Geschichte ja schon einige Jahre her ist, aber jetzt sind die Journalisten dabei und die Zeitungen dabei. Und denen geht es im Grunde auch gar nicht so sehr um das eigentliche, was passiert ist. Weil für sie ist es jetzt eigentlich so die Chance, die Gelegenheit, jetzt können wir diesen Otto Hamann endlich loswerden. Und ja, dementsprechend wird eine große Kampagne gestartet. Und der behauptet wird, ja, Otto Hamann sei als Ehebrecher ja für seine politische Position, für seine einflussreiche Position ja nicht tragbar. Weil er eben moralisch verwerflich gehandelt hat und als moralisch verwerflich handelnder Mensch, da kann man ja so eine einflussreiche Position in der Regierung ja nicht mehr halten, weil, wie wir ja alle wissen, Politiker müssen ja immer einwandfrei und moralisch tugendhaft, Vorbildcharakter genauer sein. Und ja, der Reichskanzler Bernhard von Bülow müsse ihn jetzt einfach entlassen. Aber interessanterweise, was passiert ist, es ist nichts passiert.
Oh.
Also Bernhard von Bülow hielt weiterhin zu ihm, hat ihn nicht entlassen, belässt ihn im Amt und irgendwann glätten sich dann die Wogen und dann hat er quasi relativ erfolgreich Otto Hamann diesen ja ziemlich unangenehmen Prozess für ihn im Grunde ausgesessen. Weil es gab dann nochmal so einen Meineidsprozess 1909 gegen Otto Hamann, wo er auch tatsächlich angeklagt gewesen ist, aber er wird dann relativ zügig freigesprochen, weil eben die Beweise nicht dafür ausgereicht haben, ihm wirklich den Ehebruch, also den Geschlechtsverkehr, nachzuweisen.
Das ist natürlich für Schmitz ein Schlag ins Gesicht.
Ja, genau. Also für ihn war es natürlich eine ganz große Tragödie, auch eine persönliche Tragödie, weil er, ja, er musste jetzt die ganzen Verfahrenskosten tragen, was vielleicht, er war ja wohlhabend, jetzt nicht das Schlimmste war, aber er hat tatsächlich seine Familie verloren, er hat seinen Beruf verloren, er hat seine Ehre verloren.
Und immer noch keine Rache.
Und immer noch keine Rache gefunden. Genau.
Oh nein. Aber da stellt sich ja jetzt auch die Frage, wir reden jetzt gerade so über Ehebruch und sie haben sich scheiden lassen und das wirkt ja schon recht modern. Man muss ja sagen, Ehebruch war ja tatsächlich strafbar und zwar sogar bis 1969.
Ja.
Also da sind viele Jahre noch, wo es strafbar ist.
Ja.
Es ist jetzt nicht einfach so, dass man sagen kann, ach ja, der hat ihn betrogen oder sie hat ihn betrogen, es ist alles okay, die lassen sich scheiden, gut ist.
Ja.
Theoretisch könnte Bruno Schmitz seine Frau ja auch verklagen auf Ehebruch.
Aber da braucht er wieder stichhaltige Beweise.
Da braucht er halt wieder Beweise für. Und eine Sache darüber hinaus ist ja auch, bis Mitte des 19. Jahrhunderts war das Sprechen über Sexualität tabuisiert. Also in den Medien und auch in der Öffentlichkeit. Man hat einfach nicht darüber gesprochen.
Ja.
Das gab es, man wusste, dass es das gibt. Es gehörte
natürlich
in die Ehe.
Ja, klar.
Es gehörte natürlich nur in die Ehe, weil Preußen oder auch allgemein in der Zeit das Deutsche Reich war vorherrschend christlich geprägt und hatte eben diese Moralvorstellung. Sex gehört zur Fortpflanzung in die Ehe und darüber hinaus eben nicht.
Genau. Ja.
Und das hat sich auch gehalten. Und zumindest in der Öffentlichkeit. Im Privaten wurde natürlich so verfahren nach dem eigenen Gusto quasi.
Ja, klar.
Und wo kein Kläger, da auch kein Verfahren. Das muss man ja natürlich auch sagen. Aber erst nachdem sich in den Medien die eher bürgerlich geprägten Werte durchsetzten, wurde halt eben auch dieses Sprechen über Sexualität erlaubt. Also es ist jedoch trotzdem in die Ehe und Familie zu verorten. Es rückt dort eben ins Zentrum der Moral. Aber das änderte sich eben. Also die Sexualität rückte immer mehr auch aus der Familie heraus. Man sprach darüber. Es war nicht mehr nur was man intern besprochen hat, sondern eben auch immer mehr in der Öffentlichkeit.
Es war nicht mehr ganz so schambehaftet und tabuisiert, wie es vorher gewesen ist.
Und das kann eben auch durch diverse Verfahren gekommen sein. Eulenburg-Affäre ist ja nur ein Stichwort. Aber auch durch Scheidungen, die ja gerade in Preußen, was ja spannend ist, gar nicht so unweit verbreitet waren oder gar nicht so schwierig waren, wie man sich's vorstellt. Denn Preußen hatte im 19. Jahrhundert eines der fortschrittlichsten Scheidungsgesetze der Welt.
Ach, tatsächlich.
Ja, und das fand ich nämlich auch ganz spannend. Scheidungen waren nämlich im gegenseitigen Einverständnis möglich. Es musste kein aufwendiger Prozess irgendwie stattfinden mit Beweisführung der Untreue und, weil das ging vorher nämlich auch schon. Man kann sich scheiden lassen, wenn Ehebruch da war, dann hat man eben den Partner angeklagt
und
dann kam die Scheidung. Aber das ist ja kein einvernehmliches, wir lassen uns scheiden, das hat keinen Sinn so mehr, sondern es ist mehr so ein, ich lasse mich von dir scheiden, du hast mich betrogen.
Ja.
Das war in Preußen tatsächlich möglich, eben auch im Einvernehmen sich scheiden zu lassen. Und das ohne eben diese Beweisführung, ohne aufwendige Prozesse. Und was auch spannend ist, nicht nur Männer konnten sich von Frauen scheiden lassen, wo ja viel das sonst so gängig war.
Ja.
Frauen konnten sich auch von Männern scheiden lassen. Sie konnten auch selber die Scheidung einreichen, weil man hat ja noch so dieses Klischee im Kopf, dass Frauen in der damaligen Zeit gar nichts selber entscheiden durften.
Ja.
Das war in dem Fall tatsächlich nicht so. Und deshalb waren Scheidungen eben auch anders angesehen als zum Beispiel in Großbritannien und auch viel üblicher.
Mhm.
Also es war jetzt nicht so, dass sich am laufenden Band alle möglichen Leute scheiden lassen haben. Es war ja immer noch so ein Moralverständnis.
Und so ganz so einfach wie heute war es dann eben auch noch
eben
nicht.
Eben, so ganz so einfach war es nicht. Und nicht jeder Mensch konnte sich scheiden lassen. Das hat ja auch dann ein bisschen was mit Existenzen zu tun. Man baut sich die zusammen auf. Und für Leute wie die Schmitz, die viel Geld hatten, ist es natürlich tendenziell einfacher, sich scheiden zu lassen, als für Familie, keine Ahnung.
Fabrikarbeiterfamilie.
Fabrikarbeiter, Bauern, die einen gemeinsamen Hof zu führen haben und.
Ja.
Dementsprechend sollte man jetzt nicht davon ausgehen, dass Scheidungen einfach immer gehen konnten, aber sie waren gesetzlich möglich.
Ja.
In Großbritannien nicht. Da gab es auch deutlich mehr Skandale. Und dementsprechend war halt Ehebruch und Scheidung meist nicht genug, um so einen wirklich großen Skandal zu produzieren.
Das war halt mehr in der Tagesordnung.
Das war halt mehr, ist halt doof, ist vielleicht auch in gewissen Familien so ein Skandal, ist ja heutzutage noch so. Heutzutage ist es auch kein großer Skandal, wenn du aber auf dem Dorf bist und Pärchen XY lässt sich scheiden, hier Familie Müller lässt sich scheiden, dann ist schon so, weißt du eigentlich, die Müllers, die lassen sich jetzt scheiden. Also so, ja. Das ist ja trotzdem immer noch innerhalb des Ortes oder der Leute, die da nah dran waren, ein Skandal. Und so ist es auch natürlich, je prominenter, desto größer die Aufmerksamkeit, ist klar. Ja. Wenn sich jetzt, weiß ich auch nicht, unser Bundeskanzler und seine Frau scheiden lassen würden, wäre das auch nochmal eine andere Sache, als wenn sich jetzt Nachbar XY scheiden lässt. Das sind ja, ist ja heutzutage noch so. Und gerade bei Promis ist das ja auch immer ein großer Skandal.
Das also, stimmt, ja.
Aber man muss auch sagen, in der Zeit war ja nicht nur Scheidung ein Thema, sondern auch Ehebruch, Scheidung, Prostitution und sowas. Darüber wird viel häufiger berichtet und auch über Homosexualität.
Ja.
Fazit zu der ganzen Debatte um Ehe, Ehebruch und Scheidung in der Zeit ist aber, es war rechtlich möglich, es war aber nicht gerne gesehen.
Ja.
Also das kann man schon sagen. So viel zum Thema Scheidung. Was hat es denn jetzt für Auswirkungen letztendlich doch für Folgen auf Bruno Schmitz?
Genau, wenn wir jetzt nochmal auf unsere Protagonisten zurückgehen. Also Bruno Schmitz natürlich, wir hatten es ja eben schon mal angedeutet, ja, für ihn war es eigentlich eine Tragödie. Also in der Öffentlichkeit war er jetzt nicht mehr wirklich als der Star-Architekt bekannt, der er vorher gewesen ist, sondern jetzt war er eigentlich der gehörnte Ehemann, also der von seiner Frau betrogen wurde und der ganz verrückter, ja, grotesker Form eben seiner Frau auch hinterher spioniert hat, also seine Ex-Frau hinterher spioniert hat. Seine Karriere als Architekt war im Grunde vorbei. Also wie gesagt, ja, er hatte seine Karriere ziemlich vernachlässigt, hatte seine ganze Energie in diese Broschüren in diese Flugblätter gesteckt und ja, er hat jetzt kaum noch Aufträge gehabt. Das Völkerschlachtdenkmal, was ja sein bekanntestes, größtes Werk gewesen ist, wurde zwar erst 1913 fertiggestellt, also noch deutlich danach, aber es war halt schon 1898 angefangen und im Grunde hatte er da ja dann auch schon seine Entwürfe und so weiter fertiggestellt, also auch wenn es dann eben danach erst fertiggestellt wurde, seine eigentliche Arbeit war dann ja schon vorbei. Dazu kommt natürlich auch, wofür er jetzt eher nicht so viel kann, dass eben sein Stil auch unmodern wurde. Also jetzt kam der Jugendstil in Mode, der ja eher filigraner, ein bisschen leichter ist als das, was Bruno Schmitz gebaut hat. Und dementsprechend hat er eben, wie gesagt, ja, kaum noch Aufträge bekommen. Mhm. Und er stirbt dann eben 1916 mit nur 58 Jahren, also relativ jung.
Aber er heiratet vorher noch.
Er heiratet noch ein zweites Mal, aber wie gesagt, wie das eben so ist, über seine zweite Frau ist dann auch nicht mehr viel bekannt.
Das klingt ja alles sehr niederschmetternd und dann kann man auch schon sagen.
Aber er ist natürlich auch selbst irgendwie
schuld. Man sollte
halt
sein Leben nicht auf Rache auslegen. Hätte er einfach gesagt, okay, schließen wir ab, mit denen möchte ich nichts mehr zu tun haben. Ich sehe vielleicht meine Kinder noch alle zwei Wochen am Wochenende, was weiß ich, wie man es heutzutage machen würde.
Ja.
Und dann stürze ich mich in meine Karriere, wäre da natürlich
deutlich mehr. Hätte vielleicht auch seinen Stil angepasst, hätte vielleicht noch mehr Aufträge bekommen und wäre heute vielleicht auch bekannter, berühmter als Architekt.
Ja. Genau. Jetzt stellt sich dann noch die Frage, also was hat es denn für Folgen für den Otto Hamann gehabt? Und da kann man sagen, das war nicht ganz so eine Tragödie. Er konnte seiner Karriere weiter nachgehen, zumindest auf dem Papier, auch folgenlos. Man kann schon sagen, dass seine Autorität gegenüber den Journalisten weitestgehend verloren ging, wobei man dann auch wieder sagen muss, war sie von Anfang an überhaupt da? Also er hatte ja sowieso ein schlechtes Standing bei den Journalisten oder bei vielen Journalisten. Dementsprechend ist die Frage, und dann ist auch wieder die Sache, ist es jetzt so schlimm, wenn man die politische Elite hinter sich hat, wenn die Journalisten einem dann eher schlechter gesinnt sind?
Ja.
Wobei man sagen muss, die Journalisten haben natürlich jetzt ein Druckmittel gegen ihn in der Hand.
Klar, das Thema wurde immer wieder aufgetischt, sobald sein Name ins Spiel kam.
Ja, natürlich. Ja. Das hält sich. Gerüchte halten sich halt einfach. Und als er dann aber 1912 eigentlich an der Reihe gewesen wäre, in den Adelstand erhoben zu werden, blieb der Ritterschlag aus. Also er wurde nicht mehr in den Adelstand erhoben. Ich weiß jetzt gar nicht, hast du da vielleicht eine Ahnung, war das überhaupt noch so gängig 1912 mit dem Adelstand?
Ja? Schon, also verdiente Regierungsmitarbeiter, wenn sie von vornherein nicht adelig gewesen sind, wurden dann eben in den Adel erhoben. Und dass er das eben nicht geworden ist, zeigt eben ganz schön, dass vielleicht auch so im Kaiser, beim Kaiser oder so, dass dann vielleicht auch im Hinterkopf war, ja, da war ja irgendwas. Also es ist zwar ein verdienter Mitarbeiter, aber so ganz trauen tun wir ihm
keine
nicht.
Keine weiße Weste.
Ja, keine weiße Weste. Das hat ihm vielleicht das auch dann verhagelt.
Ja, wobei man auch sagen muss, ich glaube, der Adelstand hat ja dann, da kam ja kurze Zeit später der Erste Weltkrieg und danach war das dann sowieso nicht mehr so von Rang, dass man jetzt im Adel sein
aber
musste.
Aber 1912 war es eben noch ein großer, 1912, ist noch eine große Sache gewesen.
Zumindest für 2 Jahre war es eine große Sache. Und ja, dann lässt sich natürlich noch sagen, Lucia stirbt eben 1917 und mehr ist über sie dann auch nicht zu herauszufinden. Wir hoffen einfach mal, dass sie ein ruhiges, schönes Leben noch hatte mit Otto Hamann, abgesehen von diesem Konflikt mit ihrem Ex-Mann. Und genau, Hamann stirbt dann 1928, also 11 Jahre später. Was würdest du sagen, so als Fazit zu diesem Skandal?
Also wenn wir jetzt noch mal ein bisschen zusammenfassen, auch was wir vielleicht in unserem kleinen Exkurs über die Rolle von Ehebruch und Scheidung im Kaiserreich gesagt haben. Also im Grunde, dass der Skandal überhaupt jetzt zu einem Skandal wurde und dass er mit einigen Jahren Verzögerung, also es ist ja erst 6 Jahre später überhaupt wirklich ein Skandal geworden, hatte dann ja auch verschiedene Ursachen. Also zum einen natürlich, dass das zwei wirklich prominente Personen waren in der damaligen Zeit. Also die zur Oberschicht gehörten, im Grunde zur Elite der damaligen Zeit. Und dann natürlich an den Rahmenbedingungen. Also dieses völlig verrückte Nachspionieren von Schmitz, was ja überhaupt nicht alltäglich gewesen ist. Also es wäre heute nicht alltäglich und das war damals ja erst recht nicht alltäglich.
Ja.
Und natürlich vor allem auch an der Hartnäckigkeit. Also es wäre nie der Skandal geworden, wenn Bruno Schmitz dann nicht seine ganzen Broschüren und Flugblätter und so weiter verschickt hätte. Also das hat den Skandal ja überhaupt erst zum Skandal gemacht.
Er hat sich selber ins Ausgeschossen
im Grunde,
quasi. Ja.
Im Grunde ja. Und ja, wie gesagt, Hamann selbst war ja auch nicht besonders beliebt. Und eben einige Journalisten haben dann den Fall zum Anlass genommen, um ihn dann eben möglichst loszuwerden. Und natürlich war es eben so, dass um 1908, 1909, da gab es eben eine ganze Reihe Skandalen auch in der Öffentlichkeit. Also wir haben ja lang und breit über die Oldenburg-Affäre gesprochen zum Beispiel. Und da war eben auch der Hunger nach neuen Enthüllungen groß. Und
gerade von der politischen Elite, ne? Es gab ja immer mehr Bestrebungen nach so einem sozialen Umsturz, dass eben dieser Adel nicht mehr so viel und die Leute, die eben mit der Regierung zu tun haben, nicht mehr so viel Macht haben und so ein aufstrebendes Bürgertum und Bürgerbewegung. Und da war es natürlich immer spannend zu sehen, oh, die oben, die sind ja gar nicht so
tugendhaft,
skandallos, im Gegenteil. Und das hat denen natürlich sehr viel in dieser Öffentlichkeit stattgefunden.
Und zusätzlich war es eben so, dass die Hemmschwelle in der Berichterstattung ja durch diese ganzen Skandale auch gesunken ist. Das heißt, was einige Jahre vorher noch völlig unsagbar gewesen wäre, das konnte man jetzt offen aussprechen und offen darüber schreiben. Und über das Privatleben und über die Sexualität von Personen des öffentlichen Lebens konnte halt viel offener auch geschrieben und gesprochen werden. Interessanterweise, das ist, finde ich ja wirklich interessant, dass für Hamann, obwohl er so sein Privatleben so in die Öffentlichkeit gezogen wurde, bedeutete das aber, dass seine Karriere nicht vorbei war. Also ganz anders als die anderen Personen, die wir in unseren Podcast bislang vorgestellt haben, seine Karriere war nicht vorbei, sondern er konnte im Grunde, zumindest auf dem Papier, normal weiterarbeiten.
Aber interessant war ja auch, dass der Ehebruch auch bei ihm gar nicht so das Negative war, sondern einfach nur, dass er darüber gelogen hat.
Genau, also dass er... Wir wissen es natürlich nicht, was da wirklich vorgefallen ist, aber dass er vermutlich darüber gelogen hat. Also der Meineid war eigentlich eher das Skandalöse und nicht so sehr der Ehebruch an sich.
Das sagt aber auch schon wieder viel über den Ehebruch in der Zeit dann aus, dass es gar nicht mehr so das krasse Problem war mit dem Ehebruch, wie es vielleicht auch noch 200 Jahre vorher gewesen
wäre. Oder 20 Jahre vorher.
Oder 20 Jahre vorher, stimmt.
Genau. Und ja, wie gesagt, der Ehebruch war jetzt nicht der Skandal an sich, sondern wirklich diese ungewöhnlichen, völlig kuriosen Rahmenbedingungen.
Ja, über Lucia können wir leider nicht viel mehr sagen. Über sie gibt es keine Quellen.
Wir wissen auch nicht, wie sie selbst die ganze Zeit empfunden hat.
Nee, ob sie da einfach froh war, vielleicht aus der Ehe mit Bruno Schmitz raus zu sein. Ob die Ehe vielleicht gar nicht so schlimm war und sie sich nur neu verliebt hat. Das können wir natürlich nur mutmaßen.
Ja.
Natürlich anhand der Geschehnisse, wie Bruno Schmitz so vorgegangen ist, das sagt ja schon viel über seinen Charakter aus, würde ich sagen. Also da kann man schon ein gutes Bild bekommen, wie vielleicht auch die Ehe so war. Also man kann nur spekulieren.
Ja, obsessiv.
Ja. Man kann ihr nur wünschen, dass sie noch ein paar entspannte Jahre hatte mit ihren Töchtern, mit ihrem neuen Mann und das für sie keine negativen großen Auswirkungen hatte. Kann man aber so leider auch nicht mehr sagen.
Ja.
Damit endet unsere diesjährige Reihe Klatsch und Tratsch aus Preußen in unserem Podcast Preußen und Er Spezial. Uns hat es viel Spaß gemacht, in diesen Affären, Anschuldigungen und Privatleben der PreußInnen herumzuwühlen. Wir hoffen, ihr hattet auch Spaß. Habt schöne Weihnachtstage und vielleicht auch den ein oder anderen Skandal. Denn ganz ehrlich, wann kommt mehr ans Licht als an den Feiertagen, wo man sehr eng aufeinander hockt?
Das stimmt.
Damit macht's gut und hört vielleicht bald wieder rein in unserem Podcast Preußen on Air oder vielleicht in unser nächstes Spezial nächstes Jahr.
Mal schauen, was da kommt.
Genau. Das war's von uns und schöne Weihnachtstage. Tschüss.
Ciao.